Bevor es mit dieser Folge losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung von Utel. Wie ihr als treue Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts wisst, steht ganz offen gesagt für Transparenz. Transparenz, Fairness und Ehrlichkeit sind auch für unseren Werbepartner Utel sehr wichtig. Utel bietet Cloud-Telefonie und Rufnummern für Unternehmen und lebt das Wort Fairness wirklich. Utel will nämlich ihre Kundinnen und Kunden durch Service binden und nicht durch Verträge, also sozusagen der Good Guy unter den Kommunikationsdienstleistern. Weitere Infos findet ihr im Internet. Ihr müsst bei der Suche nur den Namen richtig schreiben. Y, zweimal U, hartes T, dann E und L. Utel eben. Und warum zwei U im Namen? Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil Utel beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
Ich glaube, unsere Erwartungen an einen U-Ausschuss sind einfach sehr hoch. Es wird vielleicht von den Medien auch hoch gepusht. Das muss man ehrlicherweise sagen, auch als Journalist, dass es wird oft erwartet, dass irgendwas Neues, irgendwas Spektakuläres rauskommt. Aber mein Bild eines Urschusses, der aufklärt, ist eher, dass die Fraktionen ja auf einem Haufen von Akten sitzen. Und diese Akten müssen aber geordnet werden. Das heißt, sie wollen ja herausfinden, wer trägt die politische Verantwortung der ganzen Ibiza-Affäre, also Causa Casinos, Parteispenden am Rechnungshof vorbei. Das müssen die Fraktionen ja ordnen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ganz offen gesagt, dem Podcast für Politinteressierte. Mein Name ist Jonas Vogt und mir gegenüber sitzt Jürgen Klatzer. Jürgen ist Parlamentsredakteur bei ORF.at und er beschäftigt sich dort unter anderem mit dem Untersuchungsausschuss betreffend mutmaßlicher Käuflichkeit der türkisblauen Bundesregierung, besser bekannt als Ibiza-U-Ausschuss. Der ist aktuell auf Sommerpause und viele Beobachter haben das Gefühl, dass sie ein wenig den Überblick verloren haben, inklusive mir. Und deshalb wollen wir heute versuchen, den ein wenig zurückzugewinnen. Jürgen, danke, dass du heute mein Gast bist.
Dankeschön für die Einladung.
Doch zuvor noch eine entgeltliche Einschaltung des Klimaschutzministeriums. Aktuell sind wir alle noch damit beschäftigt, abwechselnd zu schwitzen und im Regen zu stehen. Aber der nächste Winter kommt bestimmt. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie kann man seinen Haushalt günstig und umweltschonend heizen? In Österreich werden nach wie vor 1,5 Millionen Haushalte mit Öl oder Gas beheizt. Und das bedeutet CO2-Emissionen von 8 Millionen Tonnen pro Jahr. Mit dem Raus aus Öl-Bonus fördert das Klimaschutzministerium den Umstieg auf saubere Alternativen, etwa Pelletsheizungen oder Wärmepumpen. Ab sofort kann jeder interessierte Bürger, jede interessierte Bürgerin, diesen Bonus beantragen. 5.000 Euro zahlt das Ministerium, das jeweilige Bundesland steuert auch noch etwas bei. Für jene, die ihren alten Heizkessel gerne austauschen würden, stehen insgesamt 100 Millionen Euro zur Verfügung. Alle Infos gibt's unter www.umweltförderung.at. Und nun zurück zu ganz offen gesagt. Wie so oft können wir die Transparenzpassage, mit der dieser Podcast traditionell beginnt, sehr kurz halten. Wir kennen uns nicht wirklich, ein wenig über Twitter. Deshalb können wir gleich in medias res gehen. Wie gesagt, der Urschuss ist auf Sommerpause. Wir haben bis jetzt 12 Sitzungstage, 10 davon mit Zeugenbefragungen. Es waren etwas über 20 Zeugen. Wir haben eine zurückgetretene Verfahrensrichterin und mindestens eine Wurstsemmel. Ich habe eben schon angekündigt, viele Beobachter haben das Gefühl, sie blicken nicht mehr ganz durch, was dort passiert. Deshalb frage ich dich, Jürgen, nachdem du das ja sehr genau journalistisch beobachtest, worum geht es in dem U-Ausschuss im Kern?
Naja, wie du schon in der Einleitung erwähnt hast, es geht prinzipiell um die mutmaßliche Käuflichkeit der ÖVP-FPÖ-Regierung seit 2017 bis 2019. Wir müssen, glaube ich, davor schauen. Also es geht ausgehend vom Ibiza-Video, das wir ja mittlerweile alle die 7 Minuten kennen, wird untersucht, was hat Strache drin gesagt und wie hat sich das ausgewirkt auf die ÖVP-FPÖ-Regierung. Da geht es um Casinos-Lizenzen, um Parteispenden, also am Rechnungshof vorbei, wie Strache es ja gesagt hat. Und dann ist es im Laufe der Zeit, ist es halt immer mehr geworden. Es ging um mutmaßlichen Gesetzeskauf und Postenschacher und noch vieles mehr. Es ist wirklich sehr kompliziert. Die Bandbreite der Untersuchungsgegenstände ist auch sehr weit. Darauf können wir vielleicht später noch näher eingehen. Es ist sehr breit ausgelegt worden. Und da es auch viele Zeugen gibt, die unterschiedliches sagen, wird es ja noch komplizierter.
Dass es so breit ausgelegt ist, ist ja auch ein bisschen die Schuld vom, der Verfassungsgerichtshof hat es, glaube ich, hat die Beschwerde der Opposition behandelt oder der Verwaltungsgerichtshof.
Der
Verfassungsgerichtshof. Also grundsätzlich war es ja so, dass die Regierung, also die ÖVP und die Grünen, den Untersuchungsgegenstand eher eng auslegen wollten, die Opposition wollte ihn eher weit auslegen. Kannst du das nochmal kurz rekapitulieren, was ist da passiert?
Genau, SPÖ und NEOS haben, glaube ich, den Antrag gestellt, falls ich mich richtig erinnere. Und dieser Untersuchungsgegenstand ist von ihnen von Anfang an breit ausgelegt worden. Es wurde, wie schon gesagt, die mutmaßliche Käuflichkeit der ÖVP-FPÖ-Regierung thematisiert. Und darin sind natürlich viele andere kleinere Punkte beinhaltet. Zum Beispiel auch die Reform des Finanzaufsichtsmarktgesetzes. Und die Grünen und die ÖVP wollten, das war in einer Geschäftsordnungssitzung, diesen Untersuchungsgegenstand konkreter haben. Sie haben halt gemeint, man muss wirklich konkret sein, sonst geht das nicht.
Also und die ganz konkreten Auswirkungen davon sind dann zum Beispiel, hat das auf die Zeugenladungsliste. Ne? Ich kann zum Beispiel Zeugen nur laden, wenn sie mit dem Untersuchungsgegenstand zu tun haben.
Genau,
das sind so konkreten Auswirkungen davon wahrscheinlich, oder?
Genau, richtig.
Ist das auch eine Erklärung dafür? Ich habe das jetzt eben schon ausgeführt. Bei vielen Leuten haben das Gefühl, es kommt nur Hickhack, Chaos, da kommt nichts raus. Hast du eine Erklärung dafür, warum das so ist?
Ich glaube, unsere Erwartungen an einen Urschuss sind einfach sehr hoch. Es wird vielleicht von den Medien auch hoch gepusht, das muss man ehrlicherweise sagen, auch als Journalist. Es wird oft erwartet, dass irgendwas Neues, irgendwas Spektakuläres rauskommt. Aber mein Bild eines Urschusses, der aufklärt, ist eher, dass die Fraktionen ja auf einem Haufen von Akten sitzen. Und diese Akten müssen aber geordnet werden. Das heißt, sie wollen herausfinden, wer trägt die politische Verantwortung der ganzen Ibiza-Affäre, also Causa Casinos, Parteispenden am Rechnungshof vorbei. Das müssen die Fraktionen ja ordnen. Ich habe es einmal so verglichen, man stellt sich einen Sandkasten vor mit einer Schaufel. Es gibt halt 13 Mitglieder des Urschusses, also von den ganzen Fraktionen zusammen. Und die wollen alle gemeinsam ein Loch buddeln. Sie wollen tiefer in die Materie rein, sie wollen schauen, was los ist. Aber dann gibt es wiederum Fraktionen, die halt wieder andere Löcher buddeln, um das große Loch ein bisschen zudecken zu können. Das geht hin und her. Und deswegen, wie du angesprochen hast, dieses Hickhack, das nach draußen ankommt, das ist natürlich auch medial bedingt, weil Medien haben halt, es gibt halt mediale Faktoren. Also ich konzentriere mich ja auch dann eher, wenn die Fraktionen sich darauf konzentrieren, WKStA gegen die Soko Ibiza, das ist ja ein Spannungsfeld, das man thematisieren sollte. Und es hat halt Überhand gewonnen, also dieser Streit zwischen den Fraktionen und zwischen WKStA und Soko Ibiza hat Überhand gewonnen. Und dieser grundsätzliche Bereich von zum Beispiel Causa Casinos, Novomatic, mutmaßlicher FPÖ-Deal, ÖVP-Deal, wie man das auch immer bezeichnen will, der gerät meiner Meinung nach ein bisschen in den Hintergrund.
Es ist ja auch so interessant, weil ein Urschuss ist kein Strafverfahren, aber er hat natürlich irgendwo ein bisschen was damit zu tun. Also sie teilen sich Elemente. Es gibt einen Verfahrensrichter und Ähnliches. Das ist natürlich es geht grundsätzlich darum, die politische Verantwortung zu klären. Das ist so die grundsätzliche Aufgabe. Aber es ist eben, die Zeugen stehen ja auch unter Wahrheitspflicht. Ist das auch so ein Spannungsfeld, was dann immer wieder auftaucht?
Es wird teilweise von einigen Fraktionen oder von einem Teil der Fraktionen wird ja behauptet, dass der Urschuss als Tribunal handgehabt wird. Das mag man so sehen, das mag man auch nicht so sehen. Die anderen Fraktionen sagen halt das Gegenteil. Es gibt natürlich Ähnlichkeit mit einem Strafverfahren, das ist nicht auszuschließen. Aber grundsätzlich, der Verfahrensrichter schaut schon drauf, also der jetzige Verfahrensrichterin, auch die frühere Verfahrensrichterin, die schauen halt schon drauf, dass es kein Strafverfahren wird, sondern dass auch offene Fragen gestellt werden, damit die Auskunftspersonen ihre Wahrnehmungen sagen können. Es geht nicht darum, dass die Auskunftsperson etwas erklärt. Es geht darum, dass sie ihre Wahrnehmungen preisgeben.
Was wissen wir heute, was wir Anfang Mai noch nicht wussten?
Also vor Beginn des Untersuchungsausschusses sind ja schon medial viele Berichte, Chatnachrichten bekannt geworden. Also ehrlicherweise muss ich sagen, ich wüsste jetzt nicht was Gröberes, was der Urschuss jetzt aufgedeckt hat. Man kann jetzt sagen, die einzelnen Aufregungen im Urschuss sind schon einmal ein Bericht wert, aber so grosso modo muss ich sagen, man hat schon viel gewusst, was im Urschuss auch thematisiert wird. Aber man weiß halt nicht, wie das Ganze intern zusammenläuft. Also wie die Verwaltung, die ja das Parlament durch den Urschuss kontrollieren will, interagieren. Also man hat zum Beispiel gemerkt, dass der ehemalige Staatssekretär Fuchs von der FPÖ natürlich sich irgendwie ausgebotet gefühlt hat, weil er offenbar zwar die Kompetenz oder den Bereich Glücksspiel bekommen hat, damals in der ÖVP-FPÖ-Regierung, aber nicht mitreden durfte nach seinen Aussagen. Was wiederum Thomas Schmidt, der jetzige ÖBAG-Chef und frühere Generalsekretär und Kabinettschef im Finanzministerium, sagt, Fuchs hatte schon die Macht über das Glücksspiel, aber Glücksspiel war generell ein kleines Thema. Also man merkt halt, dass es Widersprüche gibt, die halt dieser Urschuss dann thematisieren kann. Und wir haben ja das Glück, beziehungsweise das Parlament hat das Glück, dass ja alles protokolliert wird. Egal, ob jetzt eine Fraktion versucht, irgendwas nicht aufklären zu wollen oder versucht, etwas noch tiefer aufklären zu wollen, es wird alles protokolliert, das kann man alles nachlesen. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass man alles nachlesen kann, dass alles wirklich schwarz auf weiß wiedergegeben wird, was in den Protokollen ist.
Es ist sehr viel in den letzten Wochen medienöffentlich geworden, auch Thomas Schmidt haben wir schon angesprochen und Ähnliches, die Chatprotokolle. Ist es so, dass, wie ich mir das vorstelle, dass im Zuge von so einem Urausschuss auch viel so Beiwerk dann auch kommt, weil natürlich Akten werden öffentlich und. Das heißt quasi, kann man auch sagen, viel was Interessantes passiert und da rauskommt, passiert dann gar nicht in dem Saal des Urausschusses tatsächlich selber?
Interessanterweise, man bekommt das im, man sitzt ja quasi pro Auskunftsperson, das ist ja wirklich ein Novum, glaube ich, dass man pro Auskunftsperson die maximale Fragezeit drin sitzt, also 4 Stunden. Es wird durchgehend geredet. Wenn nicht eine Frage gestellt wird, dann wird halt geantwortet, und wenn nicht eine Frage gestellt wird und auch nicht geantwortet wird, dann wird über Geschäftsordnung debattiert. Also es wird wirklich viel gesprochen, und es kommt halt, wenn man drin sitzt, bekommt man wirklich nicht alles mit. Und plötzlich aber ein anderer Journalist bekommt das mit. Und zum Beispiel ein Live-Ticker, der hat es halt drin, und dann denkt man sich, ja, warum hat man das nicht gehört? Und fragt halt die jeweilige Fraktion, was genau damit gemeint wurde. Das fragt man halt nicht im Urschuss, weil dort wird halt nicht mit den Fraktionen gesprochen, sondern außerhalb. Und dann kommen halt Geschichten zustande.
Es gibt eben die Ansicht, dieser Ausschuss habe bis jetzt schon zentrale Erkenntnisse gebracht. Wir haben darüber geredet, es wurde im Ausschuss geredet über zum Beispiel die Zahlungen von Novomatic an das Institut von Markus Chunk. Also quasi, das war im Grunde ein wenig, wo der Verdacht steht, dass das sein könnte, über das, was im Ibiza-Video geredet wurde. Es hat quasi gewisse Dinge gegeben. Ich glaube, der Oberstaatsanwalt von der WKStA war es, der relativ breit darüber berichtet hat, über die Probleme eben zwischen der Soko-Tape, also der Polizeiseite, die Ibiza gemacht hat, und der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Es gibt aber eben auch die andere Sicht und Weise. Also Florian Klenk singt Loblieder auf den Urausschuss. Und es gibt natürlich andere, die sagen, die Abgeordneten der Opposition machen sich lächerlich. Was stimmt? Liegt die Antwort irgendwo in der Mitte?
Die Antwort liegt sicher in der Mitte. Also eine Auskunftsperson geht rein, weil sie halt Fragen beantworten muss. Also sie ist bestimmt kein Gast, das ist eine Auskunftsperson, die geladen wird. Dass zum Beispiel die Novomatic Zahlungen an das Institut von Chunk hat, meiner Meinung nach war es schon bekannt. Auch, dass die Novomatic an das Alois-Mock-Institut Zahlungen getätigt hat, war meines Wissens auch schon bekannt. Es wird, wie ich schon gesagt habe, es werden halt gewisse Löcher gebuddelt, die wirklich tiefer reingehen. Also zum Beispiel, ich habe vorher nicht gewusst, dass es bei der Soko Ibiza, wie du jetzt genannt hast, Soko Tape, dass es da zwei Gruppen gibt. Die eine arbeitet halt für die Staatsanwaltschaft Wien, die andere arbeitet für die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, das hat eine SPÖ-Anfrage ergeben, was der Greiner im Urschuss ja gesagt hat, dass dafür zwei Mitarbeiter abgestellt wurden für die Staatsanwaltschaft Wien, die sich nur um die, Hinterleute kümmert, wurden mehrere Leute von der Soko Ibiza abgestellt. Dann sagt aber wieder der Pilnacek im Urschuss, dass die WKStA sowieso die Fähigkeit hat, selbst zu ermitteln. Sie braucht nicht so viele Mitarbeiter. Also das wiederum, das sind Neuigkeiten, die mir nicht bekannt waren. Also wie das Ganze zustande kommt, wie die Behörden agieren, wie die Verwaltung da agiert und wie versucht wird zu ermitteln. Und auch wie zum Beispiel die Causa Casinos da mithängt und wie die Domomatic versucht hat, oder mutmaßlich versucht hat, mit der Satzka irgendwas zu machen. Also das sind Neuigkeiten, die mir vorher nicht bekannt sind durch die mediale Berichterstattung. Hm.
Hast du das Gefühl, du lernst mehr über Politik oder mehr über Verwaltung? Oder mehr über Behörden?
Ich glaube, ich sagen wir so, Politik ist ja auch ein Teil Inszenierung und es ist wirklich ein Teil auch Show. Aber ich fand es halt so interessant, der Politikwissenschaftler Enza Jedenastik hat ja in seinem Blogbeitrag auf der Standard.at gemeint, dass die Show auch ein Teil der Kontrolle ist. Also ich lerne schon auch viel über Politik, also wie man über eine Show zum Beispiel Kontrolle ausübt. Also niemand will als Auskunftsperson gern fotografiert werden, während er auf dieser Auskunftsperson Bank Platz nimmt. Das ist klar. Regierungspolitiker lachen meistens in die Kamera, weil sie halt nicht traurig reinschauen wollen, wenn sie fotografiert werden. Und ich lerne aber auch viel über die Verwaltung, vor allem über Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, über Staatsanwaltschaft Wien und über die Soko Ibiza, die ja im Innenministerium angesiedelt ist.
Es ist insofern interessant, als man hat manchmal gelegentlich so das Gefühl, wenn man zwei verschiedene Leipziger liest, die würden in zwei verschiedenen U-Ausschüssen sitzen. Es ist sehr, sehr interessant. Es ist offenbar, wird das Ganze sehr, sehr kontrovers und auch sehr unterschiedlich gesehen. Hast du eine Erklärung dafür?
Es ist wirklich, glaube ich, es liegt wirklich an der Dauer des U-Ausschusses und es gibt ja, es wurde ja von den Fraktionen festgelegt, dass es pro Auskunftsperson vier Fragerunden gibt. Also jede Fraktion hat vier Fragerunden. Die erste Fragerunde dauert 6 Minuten. Also der Fragesteller hat 6 Minuten Zeit für zahlreiche Fragen, also so viel er in diesen 6 Minuten reinbekommt. Und dann gibt es aber wiederum Fragestellungen, eine Fragestellung, die wirklich 6 Minuten dauert, weil...
Und der stellt die ganz kurz, der stellt 6 Minuten am Stück Fragen.
Ja, es ist teilweise, es wird halt nicht immer konkret gefragt, sagen wir so. Es gibt halt schon gewisse Techniken, um entweder den Urschuss oder beziehungsweise die Befragung einer Auskunftsperson bis zu 4 Stunden auszureizen oder sie möglichst knapp zu halten. Es gibt Suggestivfragen, es gibt lange Einleitungsfragen, also die halt wirklich einen langen Einleitungstext haben, um die Frage zuerst einmal beschreiben. Und es gibt aber auch, statt Fragen werden oft Stellungnahmen abgegeben, nur damit sie protokolliert werden, damit sie im Protokoll sind. Also es wird, die eine Fraktion gibt halt ihre Sichtweise der Befragung dann wieder, damit es im Protokoll ist, weil schlussendlich beruft sich der Verfahrensrichter, der ja den Entwurf des Abschlussberichts erstellt, auf diese Protokolle. Und in diesen Protokollen stehen halt auch die Stellungnahmen der Parteien drin.
Das heißt quasi Stellungnahmen, die getarnt sind als Frage.
Genau, also es wird dann meistens, nach einer Befragung, oder wenn der Abgeordnete fertig ist mit seiner Befragung oder nur noch 10 Sekunden Zeit hat, darauf wird er ja hingewiesen, dann stellt er keine Frage mehr, dann wird halt, okay, ich habe verstanden, Sie haben das und das gesagt. Er fasst es halt wieder zusammen. Die Auskunftspersonen, oft reagieren Auskunftspersonen darauf und sagen, sie haben das nicht so gesagt, oft reagieren sie gar nicht. Entweder stimmt es, was der Abgeordnete gesagt hat, oder stimmt es nicht.
Ist es tatsächlich so ein Frage-Antwort-Spiel? Das heißt, die Befrager haben 6 Minuten Zeit, eine Frage zu stellen, und dann hat der Zeuge Zeit zu antworten? Wie viel Zeit hat er zu antworten?
Er hat so lange Zeit wie möglich. Das führt natürlich auch zum Paradoxon, dass man stellt eine kurze Frage, Zum Beispiel, wenn die, sagen wir, sitzt ein Parteikollege auf der Auskunftspersonenbank und dann wird eine kurze Frage gestellt, und zwar eine ziemlich offene Frage, und die Auskunftsperson redet halt etwa 10 Minuten darüber, und da die Gesamtlänge, also die Gesamtlänge der Befragung nicht 4 Stunden übersteigen darf, ist es klar, dass es halt dann mit einer Frage fast schon getan ist.
Ja, das sind da wahrscheinlich so taktische Spiele, genau. Ne? Weil das natürlich ganz klar ist, das kann man wahrscheinlich auch sagen, ohne irgendjemanden zu beleidigen, der Wille tief nachzubohren bei der eigenen Fraktion ist vermutlich bei allen Parteien relativ gering ausgeprägt, um es mal höflich zu sagen. Aber quasi solche taktischen Spiele gibt es dann auch. Das ist ja so interessant, weil das kriegt man ja als Konsument, als Medienkonsument gar nicht so mit, weil der eben auch nicht öffentlich ist. Es gibt ja keine Bilder von dem, also keine Aufnahmen von diesem Ausschuss.
Ja, wenn Medien berichten sie natürlich über, sagen wir so, wenn jetzt wirklich die erste Fragerunde da ist mit 6 Minuten, dann hat der Fragesteller halt 6 Minuten Zeit für unzählige Fragen. Er kann eine Frage in 5 Sekunden stellen, er kann aber eine Frage auch in 6 Minuten stellen. Und die Medien berichten halt nur die Frage. Sie schreiben halt nicht, dass die Frage 6 Minuten gedauert hat. Mhm. Weil es ist ja auch ermüdend, wenn jemand 6 Minuten redet. Das muss man ja alles zuerst mitschreiben.
Das heißt aber natürlich auch, das heißt, einer auch dieser Erklärungen für diese verschiedenen Sichtweisen könnte auch sein, dass es einfach immer so viel Material gibt und so viel ermüdendes Material. Und was man dann letztlich auswählt, ist natürlich dann auch jetzt nicht zufällig, aber es macht einen großen Unterschied, welche von dem Material ich auswähle.
Genau, richtig. Weil es sind oft Themen, die behandelt werden, die hattest du am Anfang gar nicht im Blick. Ich kann mich an eine Frage erinnern, die haben wir vor circa einem Jahr thematisiert und seitdem nicht mehr. Und plötzlich kam die Frage wieder und man musste zuerst nachdenken, worum ging es da und warum ist es genau jetzt relevant? Und der Verfahrensrichter bzw. der Vorsitzende, die müssen das ja auch irgendwie einordnen. Ich meine, die bekommen ständig neue Akten vorgelegt, beziehungsweise Akten, die sie eh kennen, aber es wird halt im Urschuss nochmal der Auskunftsperson alles vorgelegt. Und es ist wirklich halt teilweise sehr ermüdend und kompliziert. Aber auf der anderen Seite ist es auch wieder spannend, weil oft kommen Themen zum Vorschein, die man zwar vergessen hat, aber man im Hinterkopf noch immer bei sich hat, und plötzlich ist es wieder ein Thema geworden.
Hast du die ganze Zeit den Überblick oder verlierst du ihn auch manchmal und musst dich schnell wieder reinarbeiten?
Na, vor allem verliere ich ihn, wenn ich meinen Artikel fertig schreiben muss. Wir haben uns ja entschieden, dass wir keinen Live-Tick haben, sondern dass wir pro Auskunftsperson einen Artikel schreiben. Und wenn nötig, beziehungsweise wenn Bedarf ist, wenn es irgendeinen Hauptpunkt gibt, der die Leser noch interessieren könnte, dann machen wir eine neue Geschichte zur Auskunftsperson. Also ich verliere dann wahrscheinlich den Überblick, wenn ich die Geschichte schreibe. Weil dann fokussiere ich mich auf einen Punkt, die Auskunftsperson bzw. die im Urschuss irgendwie aufgekommen ist. Und dann schreibe ich meinen Artikel, und währenddessen, ich habe wohl eine Kollegin mit oder einen Kollegen, die notieren sich die anderen Sachen, aber ich selbst bin dann nicht mehr fähig, die ganze Befragung zu folgen.
Die Frage, die jetzt hier auf meinem Blatt noch steht, ist es so zäh, wie es sich teilweise, also ist der Urschuss so zäh, wie es sich teilweise in Live-Tickern liest? Aus deinen bisherigen Antworten kann ich rauslesen, ja.
Ne? Es ist zäh, aber es ist halt spannend und vor allem, man entwickelt halt ein eigenes Netzwerk. Man merkt plötzlich, okay, da kommt jetzt was, die Frage könnte jetzt wirklich interessant sein, dann schreibt man sich halt die schnell auf, und dann ist aber die Antwort zum Beispiel gar keine Antwort, weil sich die Auskunftsperson einfach der Aussage entschlägt. Dann kann man die Frage wieder streichen, und dann nimmt man halt den nächsten Abgeordneten oder die nächste Abgeordnete her und wartet da wieder.
Zu den Entschlagungen wollte ich eh noch kommen. Das ist ja ein großes Thema bei diesem U-Ausschuss, nur für die Hörerinnen, die da vielleicht nicht so tief drin sind. Es läuft parallel zum U-Ausschuss, laufen mehrere Strafverfahren, und quasi nachdem du dich als Angeklagter und natürlich auch unter Wahlschluss als Zeuge nicht selbst belasten müsstest, auch im anderen Verfahren, darfst du dich entschlagen. Also nichts dazu sagen. Das Problem ist, dass offenbar nicht ganz klar ist, wie weit geht das Entschlagungsrecht. Also zum Beispiel muss ich mich tatsächlich nur nicht selbst belasten, oder kann ich auch ganz breit sagen, nein, das ist ein Thema, das im Entferntesten mit meinem Strafverfahren zu tun hat. Das ist, medial wird das ja relativ hochgehangen, diese Entschlagungsdebatte. Stimmt dieser Eindruck? Ist das auch im AU-Ausschuss ganz prominent?
Es war am Anfang ganz prominent und vor allem, weil halt zu Beginn des Urschusses wurden halt Personen geladen, die Beschuldigte sind in Strafverfahren.
Ja.
Heinz-Christian Strache, Johann Gudenus, Harald Neumann, der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Novomatic, Markus Czank. Also sie haben sich oft der Aussage entschlagen, es ist ihr Recht, darauf wurde auch mehrmals hingewiesen. Das Parlament hat auch den Rechtsdienst des Parlaments aufgefordert, ein Papier zu schreiben, das besagt, wann entschlagen werden darf und wann nicht. Das liegt uns nicht vor, also das haben die Medien nicht bekommen. Aber es gibt jetzt eine rechtliche Einschätzung dazu. Ja, es war ein großes Thema, das ist jetzt weniger geworden, weil jetzt zuletzt ja eher Vertreter und Vertreterinnen der Justiz geladen waren. Und diese Entschlagungen, es ist ja nicht nur, dass sie sich entschlagen, es kommen ja dann auch noch Debatten zur Geschäftsordnung dazu. Und wenn sich jemand zur Geschäftsordnung meldet, das geht dann auch in die Befragungszeit. Also das heißt, diese 4 Stunden werden auch schon einmal gefüllt mit Wortmeldungen zur Geschäftsordnung. Und diese Geschäftsordnungswortmeldungen können auch länger sein.
Die Geschäftsordnungswortmeldungen, sind das tendenziell tatsächlich Geschäftsordnungsdebatten oder ist das auch etwas, was oft zur Zeitschinden dient? Oder wo man den Eindruck bekommen könnte?
Man könnte den Eindruck bekommen. Oft sind es wirklich auch wichtige Sachen, die dort besprochen werden. Es werden halt wichtige Sachen besprochen, dann gibt es halt eine Stehung. Das heißt, es gibt eine richtige Debatte zur Geschäftsordnung. Dann stellen sich die Fraktionsführer plus ihre Mitarbeiter, der Vorsitzende und der Verfahrensrichter stellen sich dann in die Ecke, quasi wirklich in die Ecke und beraten.
Ja. Da grätsche ich rein, weil ich die Frage hier auch noch stehen habe. Ist das so, wie man sich das vorstellt? Es wird über Geschäftsordnung geredet und plötzlich schreit Sobotka Stehung und alle stehen auf und rennen in die Ecke?
Dann schreit, ich glaub nicht, dass er Stehung schreit. Ich glaube, er unterbricht zuerst, also wirklich wörtlich, die Sitzung und dann steht er als erstes auf und dann gehen alle nach und dann wird oft auch wirklich laut debattiert.
Zum Beispiel eben darüber, ob sich ein Zeuge in einem Punkt entschlagen darf.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich schon zu einer Stehung führt, weil das wird oft schon während der ganzen Befragung wird das debattiert. Also das wird während alle noch sitzen debattiert und dann muss ja der Verfahrensrichter sagen, ob sich die Auskunftsperson entschlagen kann oder nicht. Das war am Anfang wirklich das Problem, dass es vor allem Johann Gudenus konnte sich halt oder hat sich oft seine Aussage entschlagen. Nicht nur, glaube ich, weil es Strafverfahren waren, sondern auch andere Dinge, weil es Angehörige belasten könnte und so weiter. Und dann gab es halt wirklich auch laute Debatten, weil man es nicht verstanden hat und vor allem auch, weil es nicht konkretisiert wurde, weil es wird laut Verfahrensordnung wird auch verlangt, dass die Auskunftsperson auch konkret sagen soll, warum sie sich entschlägt. Das heißt, zu welchem Thema oder welches Strafverfahren ist das? Es gibt ja mehrere Strafverfahren und es gibt einen interessanten Dialog zwischen den Fraktions- oder zwischen Abgeordneten, Auskunftspersonen, Verfahrensrichterin, glaube ich, war es damals, oder Verfahrensrichter und Ausschussvorsitzenden. Und zwar wurde gefragt, warum entschlägt sich Herr Gudenus jetzt diese Aussage? Und der Verfahrensrichter meinte, ja, er weiß selbst nicht, welches Strafverfahren jetzt das ist. Der Ausschussvorsitzende meint, er hat das Strafverfahren jetzt auch nicht vor sich liegen, also er weiß es auch nicht. Also musste man quasi Johann Gudenus glauben, dass das jetzt ein Strafverfahren betrifft. Schließlich hat er, glaube ich, die Frage sogar beantwortet, weil der Verfahrensrichter gesagt hat, ja, wir wissen es nicht, also bitte beantworten Sie die Frage. Und oft wird die Frage halt dann auch damit beantwortet, ich habe keine Wahrnehmung dazu. Dann ist sie aber auch beantwortet.
Ja, das ist ja dieses, es gibt diese es gibt bestimmte Formulierungen, die natürlich wahrscheinlich immer wieder auftauchen, weil wir haben ja schon gesagt, die Zeugen stehen unter Wahrheitspflicht. Das heißt, man formuliert Dinge so, dass einem keine Lüge nachgewiesen werden kann oder keine Falschaussage. Das heißt, man hat keine Wahrnehmung zu Dingen. Was auch relativ häufig kommt, sind die Erinnerungslücken. Ich erinnere mich nicht daran, weil quasi, wenn ich sage, ich habe keinen Laptop, ist das etwas anderes, als wenn ich sage, ich kann mich nicht erinnern, ob ich einen Laptop habe. Diese Formulierungen sind wahrscheinlich, wie auch im Strafverfahren, dann oft sehr, sehr ähnlich. Die tauchen immer wieder auf, oder?
Die tauchen wirklich immer wieder auf. Aber so ehrlich muss auch sein, es ist eine Antwort. Ich weiß schon, dass die... Ich fand Ich habe vor kurzem wieder, ich hatte einmal ein Interview mit dem ehemaligen BVT und Verfahrensrichter Eduard Strauß. Und er hat damals gemeint, dass er weiß schon, dass die Abgeordneten natürlich gewisse Antworten verlangen von Auskunftspersonen. Aber nur weil sie es verlangen, heißt es nicht, dass genau diese Antwort kommen soll. Die Auskunftsperson ist frei in der Antwort. Wenn eine Ja-Nein-Frage gestellt wird und die Auskunftsperson sagt, antwortet nicht mit Ja-Nein, sondern antwortet anders, ist es trotzdem eine Antwort. Es gab auch die Diskussion, ob eine Fragewiederholung dann wieder in die Fragezeit mit eingenommen wird, weil die Abgeordnete immer wieder dieselbe Frage stellt und einfach nicht die Antwort bekommen hat, die sie sich wünscht. Und es gibt halt wirklich Fragestellungen, die der Verfahrensrichter auch beurteilen muss. Und damals meinte Eduard Strauß zum Beispiel, ein Abgeordneter kann nicht fragen, ist es nicht so, dass. Es ist suggestiv, weil es wird schon unterstellt, dass die Auskunftsperson weiß, worum es geht. Der Abgeordnete muss fragen, wie ist es?
Ja, das heißt quasi, was für Regeln gibt es für die Fragestellungen? Also ich muss Fragen offen stellen oder wie ist es in der Verfahrensordnung?
Man darf halt keine beleidigenden Fragen stellen, keine Unterstellungen und nicht suggestiv fragen. Und darauf muss der Verfahrensrichter achten. Und der Herr Pöschl achtet schon darauf, das muss man sagen. Und es gibt halt gewisse Strategien, also man merkt es, ich habe es schon erwähnt, dass oft werden halt lange Einleitungen gegeben. Die Auskunftsperson kann sich zum Beispiel auf die Frage vorbereiten, wenn es so lange Einleitungen gibt. Und dann werden Ja-Nein-Fragen gestellt, die halt wirklich konkret sind, aber die halt nicht konkret beantwortet werden oder werden können. Und diese Suggestivfragen, Unterstellungen, es gab zum Beispiel beim BVT einmal die Frage, waren Sie schon jemals bei so einer schlechten Hausdurchsuchung dabei? Natürlich wurde die Frage gestrichen, das geht nicht.
Ja. Du hast es gerade schon angedeutet, du warst beim BVT-Ausschuss auch Berichterstatter. Also, wo ist der Unterschied? Ist die Tonalität in diesem Ausschuss anders als beim BVT-Ausschuss?
Der Ton ist, glaube ich, schon ein wenig anders. Es liegt wahrscheinlich wirklich auch an den Entschlagungen. Das war beim BVT-Ausschuss nicht der Fall. Beim BVT-Ausschuss wurden auch sehr viele, also schon Politiker auch geladen, auch viele Beamte, aber die haben sich nicht in dem Ausmaß entschlagen können. Und ich glaube, das geht mittlerweile den Abgeordneten schon zu weit, wenn sich Auskunftspersonen entschlagen.
Es geht ihnen teilweise sogar am Arsch.
Ja, das, genau.
Es gibt Beobachter, die sagen, die Opposition ist quasi selbst schuld. Man hätte wissen können, dass ein Ausschuss neben so einer Reihe von Strafverfahren einfach problematisch ist. Ja? War das einfach abzusehen, dass so viele Einschlagungen kommen werden?
Man könnte sagen, es war abzusehen. Man könnte auch sagen, es war vielleicht nicht vorteilhaft, dass zu Beginn des Ausschusses bereits Auskunftspersonen geladen wurden, die Beschuldigte in einem Strafverfahren sind. Viele haben erzählt, dass sie gar nicht noch einvernommen wurden von der Staatsanwaltschaft. Das heißt, Sie sagen halt, sie hatten keine Akten in sich, deshalb können sie dazu nichts sagen. Vielleicht hätte man diese Auskunftspersonen eher zum Schluss dran nehmen müssen und am Anfang eher die ganze Struktur aufbauen. Das heißt, zuerst die Beamten und Beamtinnen fragen oder die Vertreter der Justiz, wie das Ganze zustande gekommen ist und schlussendlich die Causa Casinos ansprechen, zum Beispiel, wo halt sehr viele ehemalige und aktive Politiker beteiligt waren.
Die Opposition hat sich teilweise sehr stark beschwert über Frau Huber, die mittlerweile zurückgetretene Verfahrensrichterin, dass sie das Entschlagungsrecht sehr, sehr, sehr weit auslegen würde. Hattest du auch das Gefühl, dass sie es verhältnismäßig weit auslegt? Ich will jetzt nicht sagen zu weit, aber weit?
Also ich war jetzt im BVT-Ausschuss und ich war davor ein paar Mal beim Hypo-Ausschuss. Frau Huber hat halt schon sehr großen Wert auf die Entschlagungen gelegt, das muss man schon sagen. Sie hat es auch, glaube ich, meiner Meinung nach breit ausgelegt. Und auch auf Persönlichkeitsrechte hat sie sehr breit ausgelegt. Das liegt vielleicht auch daran, das hat sie mir in einem Interview erklärt, dass sie ja beim Presserat auch in einem Senat sitzt und da auf Persönlichkeitsrechte, sie sich da auf Persönlichkeitsrechte konzentriert. Und auch am OGH war sie dafür zuständig. Der Herr Pöschl macht es meiner Meinung nach, also der Nachfolger von Ilse Huber, der ist da etwas schärfer. Also er verlangt schon von den Auskunftspersonen, dass sie die Frage auch beantworten müssen.
Es ist ja ganz interessant. Es ist eigentlich ein Ibiza-Untersuchungsausschuss, also wo Ibiza quasi der davon ausgelöst wurde. In diesem Ibiza-Video waren zwei damals zentrale Politiker der FPÖ. Man hat aber jetzt schon das Gefühl, dass eher die ÖVP im Kern der Diskussionen steht. Hast du eine Erklärung dafür? Hat die FPÖ das geschickt gemacht?
Ja. Das ist eine schwierige Frage.
Ja.
Ich meine, die Fraktionen haben halt gewisse Themen, die sie abdecken. Man merkt schon, dass die FPÖ halt gerne wissen will, wer das Ibiza-Video erstellt hat. Die ÖVP hingegen will wissen, wie die FPÖ da involviert ist. SPÖ und NEOS wollen wissen, wie ÖVP und FPÖ involviert sind. Und die Grünen sind da eher irgendwie in der Schwebe. Also jetzt als Koalitionspartner ist es natürlich für sie schwierig. Und es wurde viel über die Grünen auch berichtet, über die Fraktionschefin und auch über das andere Mitglied. Und die haben es wirklich am Anfang, glaube ich, nicht leicht gehabt, sich da irgendwie in eine Rolle einzufinden und vor allem, welche Fragen sie stellen. Dass jetzt die ÖVP im Mittelpunkt steht, kann sein, ich würde es jetzt nicht so bezeichnen, weil wir doch noch immer das Ibiza-Video bzw. das darin Gesagte und ausgehend davon die weiteren Kausen ja noch nicht fertig ermittelt haben.
Ja. Wie sieht so ein Tag beim U-Ausschuss eigentlich aus? Eine etwas leichtere Frage. Wie sieht so ein Tag aus, auch aus der Sicht eines Journalisten? Was passiert dort? Was kriegen wir als Medienkonsumenten nicht mit?
Als Medienkonsumenten bekommt ihr eigentlich sehr wenig mit, das muss man schon sagen. Also vom Tag her, vom Ablauf. Ich gehe rein, ich zeige meinen Presseausweis, ich zeige meine ORF-Karte, gehe rein, unterschreibe eine Presseliste, damit natürlich die Parlamentsdirektion weiß, wer alles anwesend ist. Dann steht man halt einmal vor dem Lokal 7, wo die Befragungen stattfinden. Und entweder sind viele Medienvertreter da, das ist eher der Fall, wenn's bekannte Persönlichkeiten sind, die heute befragt werden. Oder es sind wenige Medienvertreter dabei, wenn es eher um etwa kleinere, also unter Anführungszeichen kleinere Beamte und Beamtinnen geht, die halt etwas über das System erzählen oder über die Struktur der Ermittlungen. Und was vielleicht nicht so wichtig ist, aber vielleicht für die Hörer und Hörerinnen interessant, es gibt für Journalisten und Politiker natürlich auch Speis und Trank, Kaffee, Wasser, alles in geschlossenen Behältern wegen des Coronavirus. Und es gibt zwei Medienräume. Also der zweite Medienraum wurde jetzt geschaffen wegen des Coronavirus, weil in einem Medienraum natürlich sonst zu viele Leute sitzen würden.
Wir hatten die Bilder von dem ersten Zeugentermin, wo quasi die Journalisten sich mehr oder weniger auf dem Schoß gesessen sind.
Genau, aber man muss auch betonen, dass alle entweder ein Schild drauf gehabt haben oder eine Schutzmaske getragen. Also das ist wirklich vorbildhaft. Und was mir war, es gab ja am Anfang eine Debatte darüber, wo die Befragungen stattfinden sollen, entweder im Plenarsaal, also im Auswahlquartier des Parlaments in der Hofburg oder im Lokal 7. Die SPÖ hat sich stark für den Plenarsaal ausgesprochen, weil er halt größer ist und es auch mehr Platz für Journalisten und auch für die Mitarbeiter der Fraktionen gibt. Die haben meines Wissens nach jetzt keinen eigenen Raum, wo sie sich zurückziehen können, außer natürlich in ihren Clubräumlichkeiten, aber die sind halt weiter weg. Das gab es beim BVT nicht, da hatten die Clubmitarbeiter einen eigenen Raum.
Die Clubmitarbeiter sind natürlich auch da, um auch spontan reagieren zu können, um den Abgeordneten zuzuarbeiten.
Genau, ja. es gibt ja die Mitarbeiter, also vor allem es sind, glaube ich, meistens Juristen, die halt die Verfahrensordnung in- und auswendig kennen und die Abgeordneten auch beraten und auch sagen, welche Fragen sie stellen können.
Es sitzen, darf ich kurz fragen, wie stelle ich mir das vor? Es sitzen pro pro Club quasi sitzen zwei Leute da vorne oder immer nur einer und ein Vertreter sitzt woanders? Oder?
Das ist unterschiedlich. Es gibt ja insgesamt 13 Mitglieder. Die ÖVP hat 5 Mitglieder, die SPÖ 3, FPÖ 3, Grüne und NEOS jeweils ein Mitglied. Und bei NEOS und Grüne sitzt aber auch meistens das zweite Mitglied, das eigentlich nur Ersatzmitglied ist, auch im Urschuss. Aber sie dürfen halt nicht abwechselnd befragen, sondern müssen eine gewisse Zeitspanne pausieren. Und bei ÖVP, wenn ich jetzt das so auswendig in Erinnerung habe, sitzen, glaube ich, 3 Leute in der ersten Reihe und 2 sitzen hinten. Und neben dem Fragesteller sitzt meist ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, die beratend irgendwie zur Seite steht.
Beginnt so ein Tag dann mit einem Pressebriefing? Also die verschiedenen Fraktionen machen wahrscheinlich an verschiedenen Orten ein gewisses Pressebriefing, um zu zeigen, okay, auf was schauen sie heute oder dem Ganzen schon einen gewissen Spin zu geben? Oder wie stelle ich mir das vor?
Es gibt schon meistens am Tag davor oder den Tagen zuvor Hintergrundgespräche. Da wird, ich glaube, näher erläutert, worauf man jetzt bei der nächsten Auskunftsperson hinaus will, also was jetzt die Themen sein werden. Da kann man hingehen, muss man aber nicht hingehen. Das ist natürlich freiwillig. Und beim Urschusstag selbst gibt es dann nur noch Statements der Fraktionen. Das heißt, es gibt ja diesen, ich glaube, der ist Burgsaal. Das wurde jetzt extra eingerichtet, auch wegen des Coronavirus. Dort geben die Fraktionschefs immer eine Stellungnahme ab, was sie sich erwarten. Und da werden halt auch schon Fragen gestellt. Es gibt natürlich informell, kann man sich natürlich mit den Fraktionsmitgliedern, mit den Fraktionschefs und Chefinnen austauschen. Also man fragt zum Beispiel die ÖVP, was heute ihr Augenmerk sein wird. Man fragt NEOS, was heute wichtig sein wird und baut sich halt so alles zusammen.
Aber das natürlich wahrscheinlich auch hat ein wenig damit zu tun mit dem, was wir eben geredet haben. Dadurch, dass es so unübersichtlich ist, macht es natürlich Sinn für die Fraktionen schon im Vorfeld, die Journalisten darauf aufmerksam zu machen. Okay, da macht es Sinn, wenn ihr aufpasst, besonders aufpasst.
Genau, richtig. Also man kann es jetzt so deuten, dass es wirklich wichtig ist oder ob sie einfach nur ein Spin dazu geben wollen.
Also wichtig aus ihrer Sicht. Ne? Nicht unbedingt wichtig aus Sicht der Öffentlichkeit, aber natürlich aus Sicht der einzelnen Clubs und Parteien.
Genau, und man muss halt schon sagen, neben den Journalisten haben halt die Abgeordneten einfach den Überblick. Also sie wissen halt, worauf es jetzt ankommt. Sie studieren die Akten wahrscheinlich Tage und Nächte lang. Ein Befragungstag. Der längste Befragungstag war jetzt wirklich bis 10:30 Uhr, also bis 22.30 Uhr. Das war bei Johann Gudenus und am nächsten Tag ging es gleich weiter. Also meistens arbeiten die wirklich Schritt für Schritt alles durch und es ist auch die Zeit ist auch wirklich knapp. Vor allem 3 Auskunftspersonen an einem Tag. Die dritte Auskunftsperson wird meistens gar nicht mehr befragt, weil die Zeit schon fortgeschritten ist.
Gibt es Pausen?
Wenn, dann ziemlich kurze.
Ja.
Ich glaube, du bist auf die Wurstsemmel hinaus.
Es gab die Diskussion quasi, Pinacek hat sich sehr beschwert darüber, dass, ich glaube, Jan Kreiner war es, eine Wurstsemmel gegessen hat während seiner Befragung. Und Abgeordneten der Opposition haben sich verteidigt, damit dass es keine Pausen gibt und sie deshalb auch essen müssten während der Befragung.
Das kann ich vielleicht ein bisschen aufklären.
Bitte.
Meines Wissens nach, erstens war es, glaube ich, gar keine Wurstsemmel. Was ich gesehen habe, war eine Bowl oder Kreiner sagt, es war eine Käsesemmel. Das ist aber eigentlich irrelevant, weil es war gar nicht zur Befragung. Also es fand gar keine Befragung statt. Es war eine Wortmeldung zur Geschäftsordnung und da haben sich alle Fraktionschefs bzw. Mitglieder zu Wort gemeldet. Und als Kreiner dran war, hat er zufällig, glaube ich, das Essen in der Hand gehabt und der damalige Ausschussvorsitzende, das war nicht Sobotka, das war sein Parteikollege Hanger, der halt ihn vertreten hat, hat halt gelacht und das ist Pilnacek aufgefallen. Und Pilnacek hat halt dann sofort das thematisiert, dass während des Tages drin gegessen wird. Es war aber keine Befragung, also während der Befragung, also wenn ein Abgeordneter die Auskunftsperson fragt, wird natürlich nicht gegessen. Aber da es wenig Räume gibt in diesen ganzen in dieser ganzen Lokalität, wo wird man sonst essen? Ja. Und meines Wissens nach wurde es sogar von Anfang an vereinbart, dass die Abgeordneten auch drin essen können.
Also du hast jetzt nicht den Eindruck gewonnen, dass das grundsätzlich ein Problem wäre, das Essen im
Also ich habe noch niemanden mampfend eine Frage stellen hören.
Es gibt eine intensive Debatte darüber, ob U-Ausschüsse übertragen werden sollten. Es gibt jetzt die Rechnungshofchefin, hat sich auch dafür ausgesprochen, die Opposition auch, ÖVP war jetzt, glaube ich, tendenziell eher dagegen. Es gibt Argumente dafür, es gibt Argumente dagegen. Die Frage ist aber vor allen Dingen, die ich dir stellen würde, ist, glaubst du, das würde den Charakter von U-Ausschüssen, speziell auch diesem, verändern?
Es gibt ja Vor- und Nachteile, ich glaube, die wurden schon mehrmals thematisiert. Der Charakter würde sich, es kann beides passieren. Es kann passieren, dass weniger, es wird, grundsätzlich muss ich sagen, es wird halt wenig inszeniert, weil halt nur Medienvertreter dort sitzen und keine Öffentlichkeit, die dem wirklich zusieht. Ich befürchte, wenn es wirklich zu einer Live-Übertragung kommen könnte, also von allen Auskunftspersonen, dass auch die Wahrscheinlichkeit wächst, dass noch mehr inszeniert wird.
Das ist das Negative, das ist das Kontraargument, dass genau. Quasi die im Grunde die Wahrheitsfindung noch mehr darunter leiden könnte, weil nur noch für die Kamera gefragt wird.
Das wäre auf der einen Seite für die Abgeordneten, auf der anderen Seite das Pro-Argument wäre vielleicht, dass die Auskunftsperson wirklich konkret antwortet.
Auch da wieder das Pro-Argument natürlich, dass keine Auskunftsperson gerne Filmaufnahmen davon hat, wie sie 40 Mal daran kann ich mich nicht erinnern, sagt. Das sind im Grunde die beiden großen Argumente, die es in der Causa gibt.
Verfahrensrichter Böschler hat ja gemeint, dass es aus seiner Sicht keine großen Einwände gegen einen Livestream wäre. Man könnte sich sogar vorstellen, dass die Parlaments-Homepage das livestreamt, weil es dauert ja, wenn alle Auskunftspersonen, also drei Auskunftspersonen am Tag befragt werden, dauert es maximal vielleicht 12 Stunden, plus Pausen dazwischen könnte es schon 14 Stunden dauern. Das könnte man live streamen. Neos sprechen sich ja dafür aus, dass es nur bei bestimmten Personen der Fall ist, bei prominenten Politikern zum Beispiel. Und der Verfahrensrichter hat aber auch gemeint, er findet es sinnvoll, wenn es am Ende des Tages eine Zusammenfassung geben könnte, dass man der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt.
Das wäre natürlich insofern nochmal wichtig, weil da ja auch Dinge passieren, Persönlichkeitsrechte und. Es treten da ja auch, wie wir wissen, Beamte auf, die keine Personen des öffentlichen Lebens sind, die auch in den Live-Tickern teilweise der Nachname nicht ausgeschrieben wird. Da gibt es natürlich auch schon das Argument, dass man das nicht unbedingt live übertragen sollte. Ne?
Genau, richtig. Also die Persönlichkeitsrechte stehen natürlich im Vordergrund. Und vor allem, wenn wirklich so kleine und kleinere Beamtinnen befragt werden, die wollen vielleicht gar nicht genannt werden. Ich meine, was ich derzeit sehe, ist bei dieser Auskunftspersonenliste, da müssen die Auskunftspersonen angeben, ob sie wirklich namentlich genannt werden wollen oder nicht. Derzeit werden alle namentlich genannt. Das Medium entscheidet natürlich für sich, ob eine Auskunftsperson wirklich namentlich genannt werden muss oder auch nicht, ob es relevant ist oder nicht relevant. Wir haben uns auch schon ein paar Mal dafür entschieden, nicht auszuschreiben, weil es derzeit einfach nicht relevant ist.
Es gibt zwei Punkte, über die ich noch gerne mit dir reden würde. Der eine ist ja zum Beispiel das Ibiza-Video. Der U-Ausschuss hat das Ibiza-Video immer noch nicht, also offiziell nicht, inoffiziell weiß ich es nicht. Was steckt dahinter? Was ist das für ein Konflikt? Warum hat er denn immer noch nicht dieses Video?
Es wurde ja breit thematisiert, dass die Soko Ibiza ja Ende April das Ibiza-Material gefunden hat. Was konkret jetzt da drin ist, wissen wir nicht. Das sind halt, glaube ich, über 12 Stunden Audio- und Videoaufnahmen.
Angeblich hat sogar mehr Material
als die Süddeutsche und der Spiegel besitzen. Ich glaube, da gibt es auch nur die Vorbereitungsmaßnahmen. Was mir natürlich unerklärlich ist, wer filmt sich bei den Vorbereitungen? Das hätte ich halt auch gerne irgendwie angewusst. Und offenbar fehlt aber auch ein Teil, was Süddeutsche und der Spiegel besitzen. Also das Abendessen in dieser Finca auf Ibiza. Das alles tut aber jetzt nichts zur Rolle, weil dann gab es halt diesen Streit, dass die Staatsanwaltschaft Wien informiert wurde, aber die WKStA nicht. Das wurde damit begründet, dass die WKStA den Auftrag zur Hausdurchsuchung gegeben hat, dort wo zufällig das Video bzw. das Material gefunden wurde. Dass der U-Ausschuss das heute noch nicht besitzt, hat den Grund, meines Wissens nach, dass die WKStA zuerst das Video anfordern musste von der Soko Ibiza. Die Soko Ibiza aber zuerst alles transkribieren musste. 12 Stunden sind halt auch hunderte Seiten, glaube ich, Transkript. Und dann musste die WKStA das zuerst durchschauen, was für sie verfahrensrelevant ist. Also die WKStA ermittelt ja über mutmaßlichen Gesetzeskauf, Korruption, mutmaßliche Korruption, Postenschacher, Causa Casinos und so weiter. Es musste schauen, ob das, was sie jetzt bekommen hat von der Soko Ibiza, überhaupt für ihr Verfahren relevant ist. Und jetzt hat es offenbar, es gab auch diesen Streit, wer jetzt schlussendlich das Material dem Urschuss zur Verfügung stellt. Jetzt hat aber erst einmal die WKStA herausgefunden, was für sie relevant ist, hat es nochmal Soko Ibiza gesagt, das müssen sie nochmal extra ausarbeiten. Und erst alles Verfahrensrelevante kann, wenn es nicht das Verfahren an sich gefährdet, dem Urschuss zur Verfügung gestellt werden. Da gibt es noch einen Zwischenschritt mit der Oberstaatsanwaltschaft Wien, die es, glaube ich, genehmigen muss, und die Justizministerin. Also es sind halt schon manche Schritte, die getätigt werden müssen, bevor der Urschuss das Video bekommt.
Es gab ja immer diese ganz massive Diskussion darüber, wer hätte wem was sagen müssen, weil die WKStA wusste ja offenbar auch sehr lange nicht, dass das Material gefunden wurde. Und dann war immer die Frage, wer hätte es wem sagen müssen. Ne?
Ich glaube, diesen Streit gibt es sogar heute noch. Was ich jetzt so mitbekommen habe von den Auskunftspersonen, wo ja auch Innenminister Nehammer von der ÖVP und die Justizministerin Sadic von den Grünen geladen wurden, gerade wegen des Ibiza-Videofundes. Wobei Nehammer, glaube ich, gesagt hat, dass, wie schon erwähnt, dass die Staatsanwaltschaft Wien ja den Auftrag gegeben hat zur Hausdurchsuchung und die Staatsanwaltschaft Wien ja sofort auch, ich glaube, sogar am selben Tag oder einen Tag später informiert wurde, dass das Video gefunden wurde. Und die Justizministerin sagt aber, die Soko Ibiza, die natürlich im Innenministerium angesiedelt ist, hätte auch der WKStA sagen müssen, dass das Ibiza-Video gefunden wurde, weil sowohl SDA Wien als auch WKStA schon im Frühsommer 2019 der Soko Ibiza den Auftrag erteilt haben, das Video zu suchen. Jetzt kommt halt darauf an, wie man, glaube ich, die Sache sieht oder in welchem Ressort man sitzt.
Wie so oft. Es gibt verschiedene Lesarten auch davon. Es gibt die Lesart, das ist ein Konflikt zwischen Behörden oder Institutionen. Es gibt dann die Lesart, dass es ein Konflikt ist, vor allen Dingen zwischen quasi der ÖVP und der WKStA und Ähnlichem. Nach diesen 10 Sitzungstagen, was ist davon plausibel oder sind das einfach Spannungsfelder, die nebeneinander passieren?
Ich glaube schon den Aussagen zufolge, dass es gewisse Spannungen gibt, dass es auch bei den Ermittlungen offenbar Probleme gab und Differenzen zwischen WKStA und Soko Ibiza. Ich habe jetzt keine Differenzen zwischen SDA Wien und Soko Ibiza wahrgenommen. Also es wurde, glaube ich, im Ausschuss nicht thematisiert. Zwischen WKStA und Soko Ibiza, das wurde auch von den einzelnen Vertretern im Ausschuss thematisiert, dass es zum Beispiel bei der Hausdurchsuchung von Strache zu Problemen gekommen ist, weil man das Video, weil man offenbar schon zuvor, also vor der Hausdurchsuchung, besprochen hat, wie man das Handy von Strache beschlagnahmt und was zu tun ist. Und das wurde offenbar nicht so umgesetzt wie geplant.
Also nur um das kurz nochmal festzuhalten, die Wirtschaft, also die Staatsanwaltschaft gibt natürlich gewisse Aufträge und die Polizei, also in dem Fall dann die Soko, die handelt, sollte nach diesen Aufträgen handeln.
Genau, richtig. Und bei der Hausdurchsuchung von Strache war es so, dass man sollte das Handy entsperrt beschlagnahmen, damit man halt Zugriff hat. Das hat sich aber, weil man das Handy offenbar liegen ließ, hat es sich wieder versperrt. Und nur durch einen quasi unter Anführungszeichen Deal mit Strache konnte man das Handy entsperren, weil er halt dann den Code eingegeben hat. Und dieser Deal war, dass halt die SMS zwischen Strache und seinem Anwalt nicht berücksichtigt werden. Und was natürlich, glaube ich, auch dem Gesetz entspricht. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Jedenfalls gab es halt da Probleme zwischen Soko Ibiza und WKStA und auch bei dieser sogenannten Schredder-Affäre gab es auch wieder diesen Vorfall und das wurde auch breit im Urschuss thematisiert, wenn nicht sogar hat dieser Streit oder dieser Zwist oder diese Zerwürfnisse haben das Thema der Causa Casinos, Parteispenden und so weiter fast schon überdeckt.
Ja, hast du das Gefühl, dass es, also es gibt Leute, die natürlich ein Interesse daran haben, das als einen starken politischen Streit darzustellen. Es könnte aber natürlich auch ganz einfach mit den Menschen menschliche Aspekte haben. Welcher Eindruck drängt sich dir auf? Mögen sich die Leute ein? Mögen sich die Menschen einfach nicht?
Nein, es gab schon auch, ich glaube, die WKStA-Vertreter Burkhardt und Adamowitsch haben schon gesagt, dass es natürlich auch klappt. Also die tägliche Zusammenarbeit mit der Soko Ibiza klappt. Auch der Leiter der Soko Ibiza, Andreas Holzer, hat gemeint, es gibt durchaus Ermittlungserfolge, die man zusammengeleistet hat. Aber es gibt halt natürlich auch Streitigkeiten. Der Kurier hat vor kurzem eine Korrespondenz veröffentlicht zwischen WKStA und Soko Ibiza. Es ging halt wirklich um das Ibiza-Video. Und zwar die WKStA hat ein versiegeltes Kuvert bekommen. Darin befand sich offenbar das Ibiza-Video bzw. die Ausschnitte plus Transkripte und einen 400-seitigen Bericht. Die WKStA wollte das aber genauer wissen, bevor sie das versiegelte Kuvert öffnete und schrieb dem Leiter der Soko Ibiza, er soll sich darum bitte kümmern und sagen, was sich darin befindet. Und der Leiter der Soko Ibiza hat zurückgeschrieben, sinngemäß, wenn Sie das Kuvert öffnen, sehen Sie es eh.
Darauf wollte ich ein bisschen hinaus, weil das ist ja etwas, das hat jetzt mit der Frage, ist jemand potenziell völlig unpolitisch, ÖVP-ner, SPÖ-ner, komplett nichts zu tun. Das ist doch einfach ein persönliches Ding, oder?
Ich glaube, das ist, man muss aber auch sagen, das ist ich sehe auch nicht alles. Also ich weiß ja auch nicht alles und da stellt sich mir als Kleinigkeit dar, dass man auch nicht so groß spielen muss. Aber es ist halt ein Teil eines Streits zwischen zwei ermittelnden Behörden, die eigentlich zusammenarbeiten müssen und vielleicht auch tun oder fix tun, aber die ist auch da, wo es auch Streitigkeiten gibt.
Die Frage hätte ich aber trotzdem sowieso auch hier nochmal drauf gestehen. Also mein Eindruck, dass quasi die zweite Reihe, also die Vertreter der Soko, aber auch der WKStA, diesen Konflikt tendenziell ein bisschen runterspielen und der ist nicht falsch. Ne? Also die haben schon gesagt, im Alter klappt das eigentlich alles unterm Strich ganz gut.
Genau, also wie schon erwähnt, es gibt ja gewisse Mitarbeiter der Soko Ibiza, die der WKStA oder den Ermittlungen der WKStA zugeordnet sind und da klappt es offenbar, was ich jetzt so gehört habe, einwandfrei. Es mag hier und da Streitigkeiten geben. Es ist halt problematisch, wenn es Ermittlungsfehler gibt. Aber das streiten natürlich WKStA und Soko Ibiza ab. Es fiel einmal das Wort Ermittlungspannen. Das hat der Sektionschef im Justizministerium, glaube ich, zurückgewiesen. Also es gab keine Ermittlungspannen. Oder es war der Oberstaatsanwaltschaft Wien Fuchs. Der ist, glaube ich, auch zurückgewiesen. Also laut Behörden gab es keine Ermittlungspannen. Es gab Probleme am Anfang.
Was hat es mit diesem ominösen Dokument auf sich, was in den letzten Tagen sehr stark diskutiert wurde? Also, erklär es mir.
Ja, das war die Befragung vom WKStA-Oberstaatsanwaltschaft Gregor Adamowitsch, der plötzlich er wurde schon darauf angesprochen, er wurde auf einen Sachstandsbericht der Soko Ibiza angesprochen, die ÖVP war bei der Befragung dran und also meinen Erinnerungen zufolge sagte Gregor Adamowitsch dann, er hat den Sachstandsbericht quasi nie gesehen, also nie überreicht bekommen, aber plötzlich lag ein USB-Stick auf seinem Schreibtisch oder auf irgendeinem anderen Schreibtisch in der WKStA, wo dieser Sachstandsbericht drauf war, mit einem anonymen Begleitschreiben. Genau, und auf diesem Sachstandsbericht war halt das ÖVP-Wasserzeichen. Und da sagt halt die Opposition, dass die ÖVP diesen Sachstandsbericht an Medien weitergegeben hat.
Sachstandsbericht bedeutet quasi, die SOKO hat einen Bericht verfasst. Einen Bericht, in dem die WKStA nicht unbedingt, also stellenweise nicht unbedingt gut wegkommt. Das ist das, was es so brisant macht im Grunde, oder?
Genau, insgesamt ist der beinhaltet der Sachstandsbericht natürlich alles, also die ganzen Ermittlungen, was wurde, wie viele Hausdurchsuchungen wurden durchgeführt, und es werden die Probleme mit der WKStA aufgelistet. Also zum Beispiel, dass es vorab Infos schon an Medien gespielt wurde. Das sind natürlich Gerüchte, die schon länger im Umlauf sind.
Das macht diese Sache ja so brisant, dass quasi die ÖVP ja im Grunde in den letzten Monaten immer wieder sich darüber beschwert hat, auch in diesem berühmten Hintergrundgespräch, dass aus der WKStA Dinge leaken würden, Dinge nach außen leaken würden. Und das macht diese Sache ja im Grunde gerade aktuell so interessant und so brisant.
Ja, obwohl wir noch immer nicht wissen, wir wissen, dass es, beziehungsweise sagt die WKStA und die Opposition, dass dieser Sachstandsbericht am Ende Februar 2020 erstellt wurde. Das heißt, er wurde quasi, glaube ich, da ausgedruckt, oder er wurde als Datei erstellt. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie die Fraktionen zu ihren Beweismitteln kommen. Es gibt ja die Registratur, wo die Beweismittel gesammelt werden, und gewisse Klassifizierungsstufen, also Sicherheitsstufen, was darf jetzt eine Person einsehen und was nicht. Und dieser Sachstandsbericht dürfte Klassifizierungsstufe 1 sein, das heißt, man kann ihn auch online anschauen. Und wenn man diesen online ansieht, dann wird automatisch meines Wissens nach ein Wasserzeichen der Fraktion drüber gelegt, damit man weiß, wer jetzt diesen Bericht oder Sachstandsbericht oder dieses Beweismittel angeschaut hat. Die Opposition sagt jetzt, dieser Sachstandsbericht mit dem ÖVP-Wasserzeichen muss natürlich aus der ÖVP kommen, weil das Wasserzeichen drauf ist, und die Opposition mutmaßt, dass die ÖVP diesen Sachstandsbericht mit der Kritik an der WKStA Medien gespielt hat, damit die Medien darüber berichten. Das alles wissen wir nicht, weil die ÖVP sich ja jetzt noch nicht zu Wort gemeldet hat. Die ÖVP hat, oder ÖVP-Fraktionschef Gerstl hat ihnen im Urschuss gesagt, dass dieser Sachstandsbericht aber schon einmal vorgelegt wurde. Ich habe mir jetzt die Protokolle durchgeschaut, und dieser Sachstandsbericht wurde im Urschuss vorgelegt. Das stimmt. Das bedeutet, er könnte auch von der Auskunftsperson, was manchmal vorkommt, mitgenommen worden sein. Das darf die Auskunftsperson eigentlich nicht. Der Ausschussvorsitzende muss sagen, alle Beweismittel müssen da bleiben. Der erste Bericht oder ein Bericht, den ich gesehen habe, der diesen Sachstandsbericht beinhaltet, war aber vor dieser Vorlegung des Sachstandsberichts. Das heißt, es kann mutmaßen, was genau passiert ist.
Wir wissen es ganz einfach aktuell nicht.
Genau, richtig.
Und man muss natürlich an der Stelle auch mal kurz festhalten, dass es Leaks gibt von Akten an Journalisten, Journalistinnen aus Parteien, aus Behörden. Das passiert. Es wäre jetzt nicht das erste Mal, dass sowas passiert wäre, auch im Zuge eines Untersuchungsausschusses.
Richtig.
Werfen wir kurz einen Blick in die Zukunft. Wir haben jetzt Sommerpause. Es gibt ab September nochmal mindestens 16 Termine, tendenziell eventuell sogar mehr. Was haben wir zu erwarten?
Die spannende Frage nach der Sommerpause wird natürlich sein. Ich glaube, die Ladungen sind fix. Es gab zumindest keine Einsprüche meines Wissens nach. Sobotka wird geladen und wird befragt. Da hat sich Verfahrensrichter Pöschl in einem Interview dahingehend geäußert, dass es juristische Bedenken gibt, dass Sobotka danach noch Ausschussvorsitzender sein kann.
Sobotka ist Ausschussvorsitzender und ist dann, das war sowieso schon immer jetzt in den letzten Wochen Diskussion, weil er eben auch Vorsitzender dieses Alois-Mock-Instituts ist, unter anderem, das wir eben schon mal angesprochen haben, das auch Geld, also Anzeigen bekommen hat von der Novomatic. Und jetzt ist er eben ab Herbst auch Auskunftsperson.
Genau, und diese Frage ist halt in der Verfahrensordnung nicht geklärt. Es ist gar nicht geklärt, wann ein Ausschussvorsitzender befangen ist. Er kann sich nur selbst als befangen deklarieren und seine Aufgaben gemäß Verfahrensordnung der zweiten Nationalratspräsidentin übergeben. Und er kann sich natürlich auch vertreten lassen. Das wird spannend, also diese Frage, wie Sobotka als Auskunftsperson befragt wird und wie er antwortet. Es gibt noch einige Ladungen, die bei der ersten Ladung, oder einige Auskunftspersonen, die bei der ersten Ladung nicht rangekommen sind, aufgrund der Zeit. Zum Beispiel Dietmar Hoscher, Johann Graf oder Heidi Horten. Da ist es ja noch nicht fix, ob sie kommen. Sie werden jetzt nochmal geladen. Da gibt es die Möglichkeit eines ärztlichen Attests. Das wird spannend. Und natürlich werden sich die Themen wohl dann, ich glaube zumindest, auf Richtung Causa Casinos stürzen wieder. Das ist ja quasi meines Erachtens nach dieser große Punkt der ganzen Ibiza-Affäre, Causa Casinos, mit der Vorstandsbestellung von Sidlo und im Gegenzug mutmaßlich Glücksspiellizenzen für die Novomatic. Ja, ich glaube sogar, der Urschuss wird verlängert. Er kann natürlich verlängert werden. Jetzt ist er 14 Monate, bis auf 20 Monate kann er verlängert werden. Ja, ob es Neuigkeiten gibt, wissen wir nicht. Das Ibiza-Video wird höchstwahrscheinlich dem Urschuss bis dahin zur Verfügung gestellt worden sein. Ob auf dem Ibiza-Video noch irgendwas Interessantes sein wird, das wissen wir bisher noch nicht.
Das heißt, die Bombe, auf die manche Beobachter warten, ist vermutlich eher unwahrscheinlich, weil Urschüsse selten eine Bombe liefern.
Da muss man sagen, da hat es Peter Pilz, als er noch Abgeordneter war, der hat halt immer diesen politischen Moment mit Bomben gehabt. Das heißt, er konnte halt etwas, was schon im Urschuss thematisiert wurde, beziehungsweise schon in den Medien thematisiert wurde, noch immer so darstellen, als wäre es die Bombe. Ich glaube, diese Smoking-Gun, die wirklich viele erwarten, und ich weiß nicht, ob sie es zu Recht erwarten, auf die müssen wir wirklich warten.
Hm. Jürgen, vielen, vielen Dank. Das war sehr interessant und ich bin sehr viel klüger als vorher.
Bitteschön. Danke für die Einladung.
Das war's auch schon wieder von Ganz offen gesagt für heute. Wie immer freuen wir uns über 5 Sterne auf iTunes, aber auch über Lob, Kritik und Feedback auf allen Kanälen. Und wie immer empfehlen wir euch auch gerne andere Podcasts, zum Beispiel Achtsam Essen. Ich denke, der Name ist verhältnismäßig selbsterklärend. Vielen Dank fürs Dranbleiben und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ganz offen gesagt. Missing Link.